Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin. Ich begrüße mir gegenüber, zumindest im Gedanken, meinen lieben Freund Professor Martin Mücke.
Guten Morgen, lieber Daniel.
Genau, guten Morgen, muss man heute sagen. Wir sind heute weiter voneinander entfernt als sonst. Ich bin in einem Hotel, um genau zu sein, in einem Hotelschrank. Für die eventuellen akustischen Folgen bitte ich jetzt schon um Entschuldigung bei euch da draußen. Martin, klassischerweise ist ja die Herbstzeit die Zeit der schmackhaften Pilzpfannen und Pilzragouts. Ich habe mich aber in Vorbereitung auf unsere heutige Folge, die sich, Achtung, Überraschung, um Pilzvergiftungen dreht, mal ein bisschen mit dem Thema befasst und herausgefunden, dass Pilze nicht nur im Herbst gesammelt werden. Wir sind jetzt ja im Frühjahr und auch im Frühjahr gibt es viele schmackhafte Pilze. Zum Beispiel jetzt im Mai beginnt ja wieder die Saison eines absoluten Edelpilzes, des Steinpilzes. Und im Juni die gerne mal, wenn man sie nicht gut putzt, mit Knirschen zwischen den Zähnen zu genießenden Pfifferlinge. Also das heißt, wir sind nicht late to the party, sondern wir sind durchaus auch mit dem Thema Pilzvergiftung aktuell gerade. Martin, bevor ich mich jetzt hier noch mehr in die Welt der Pilze und ihrer kulinarischen Aspekte verliere, lass uns doch mal über die Gefahren sprechen. Also ich erinnere mich daran, dass wir letzten Herbst eine ganz schlimme Geschichte hatten, wo ein Erwachsener mit drei Kindern, die haben wohl Pilze selber gesammelt, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, mit akutem Leberversagen in ein Uniklinikum, ein deutsches, eingeliefert wurden. Die brauchten im Anschluss, glaube ich, sogar eine Lebertransplantation. Jetzt haben ja schon die Kleinsten von uns, die Kinder, den ja schön anzusehenden Fliegenpilz, der ja deswegen so hübsch ist, weil er Warnsignale sendet mit seinem rot-weißen Hut, als Gefahrenquelle auf dem Schirm. Warum kommt es denn immer wieder trotz allem zu solchen Vergiftungsunfällen beim Genuss von vor allen Dingen von selbst gesammelten Pilzen? Was passiert da im Körper? Und erzähl doch mal, was ist eine Pilzvergiftung und wie bekommt man die?
Fangen wir mal vorne an. Also laut der Gesellschaft für Mykologie, also die sich mit den Pilzen auseinandersetzen.
Pilzkunde.
Pilzkunde, ne? Gibt es allein in Deutschland ca. 14.000 Großpilzarten. Also die man auch mit dem bloßen Auge erkennt. Ne?
Ja, weil es ja ganz viele gibt, die so klein sind, dass man sie gar nicht erkennen kann. Ganz genau. Haben ja auch mal eine Folge gemacht zum Thema Pilze. Da ging es allerdings um die wirklich diese kleinen Verwandten, die unseren Körper von innen krank machen.
Genau, den Soa und die Vaginosen und so weiter.
Ja, genau. Bei den Großpilzen ist es anders.
Genau, und viele davon sind ja auch genießbar. Ne? Und es gibt aber auch giftige Pilze. Manche davon sind sogar tödlich giftig. Und klar, ein paar davon kennt man auch als Laie und weiß,
Fliegenpilz, wir haben es gerade gesagt, ne?
Dass er nicht in der Pfanne landen sollte. Genau. Irgendwie fühle ich mich heute so ein bisschen wie in so einer Kochshow.
Ja, aber in einer potenziell
tödlichen. Aber also fangen wir doch mal mit dem Problem an. Also jeder Speisepilz hat auch einen giftigen Doppelgänger. Genau, die Verwechslungsgefahr ist ziemlich groß.
Übrigens ja auch bei anderen Pflanzen ja auch, ne? Also nochmal jetzt auch zum Beispiel gerade im Frühjahr die Verwechslung zwischen Bärlauch, der ja auch ganz fantastisch schmeckt, zurück ins Kochstudio. Der hat ja diesen leichten, knoblauchartigen Geschmack. Den verwechseln manche Leute tatsächlich mit Maiglöckchen, was eine sehr, sehr schlechte Idee ist, weil das Gift des Maiglöckchens, so schön sie anzuschauen ist, diese Blume, wirklich tödlich ist. Ne?
Ja, und da siehst du mal, also die Natur, man muss sich schon sehr gut auskennen und ausdrücklich vorweggenommen vielleicht auch noch mal, die Pilzbestimmungs-Apps oder Bücher, die schützen ausdrücklich nicht ausreichend. Also sofern man kein Experte auf dem Gebiet ist, sollte man halt auch dann die Finger von den Pilzen lassen, weil die zahlreichen Anrufe in den 7 Giftinformationszentralen in Deutschland bestätigen das einfach, dass da immer wieder auch Laien am Werk sind.
Jetzt habe ich gerade was das Thema Giftnotrufzentrale, erstmal wirklich Kundos an die Giftnotrufzentralen, die machen ja auch einen fantastischen Job. Ich glaube, gerade wir als Eltern wissen das auch sehr gut und wissen das vor allen Dingen auch sehr zu schätzen, ne? Weil Kinder sich ja gerne mal auch Pflanzen und andere potenziell giftige Dinge in den Mund stecken. Ich habe gelesen, allein im Gebiet Norddeutschland sind es, ich glaube, Notrufzentrale in Göttingen war das, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, rund 1000 Anrufe jährlich, die gezielt auf Pilzvergiftungen zurückzuführen sind. Ne?
Ja. Es gibt auch so eine Erhebung der Technischen Universität München. Mhm. Die hat das seit 2014 mal beobachtet und sieht da eine jährliche Wachstumsrate bei der ansässigen Giftnotrufzentrale von über 4%.
Krass.
Gut, wobei da auch andere Vergiftungsfälle mitzählen. Also die kannst du jetzt nicht so detailliert auseinandernehmen.
Wäre mal ganz interessant auch herauszufinden, warum das so ist. Ich kann mir vorstellen, dass es einmal vielleicht wirklich auch mit dem teurer werden der Lebensmittel zu tun hat, Inflation und Co., aber auch dieses Bedürfnis vieler Menschen, wieder mehr in Kontakt zu gehen mit der Natur, könnte ich mir auch vorstellen. Aber das kann natürlich fatale Folgen haben, ne? Wie wir ja gerade herausfinden. Gehen wir mal zurück zu den Pilzen. Ne? Mhm. Kann man da so von, es ist jetzt vielleicht ein etwas blödes Wort, aber von Zielgruppen sprechen, die hauptsächlich von Vergiftung betroffen sind?
Ja, also man kann sagen, dass es zwei Zielgruppen gibt. Zum einen kleine Kinder, die unabsichtlich Pilze probieren.
Hätte mein Sohn nie gemacht.
Ja, meine auch nicht. Also wir haben zum Beispiel hier bei uns, hier schön am Rhein, da ist ist der Boden so, dass da fast nur Pilze wachsen im Herbst. Also da sprießen die richtig. Ne? Und wenn die Kinder sich das dann so angucken und die sind da immer ganz fasziniert, weil die sind ja dann von einem auf den anderen Tag dann plötzlich da.
Mhm. Über Nacht quasi, ne?
Das ist schon irre.
Ja, das ist tatsächlich, in der Nacht bilden die diese sogenannten Pilzkörper, ne? Deswegen sucht man auch, glaube ich, vornehmlich morgens nach Pilzen. Das ist ganz spannend.
Mhm. Naja, auf jeden Fall, da kann man dann die Kinder auch schon ranführen, dass man dann sagt, hier aufpassen, erklärt das dann halt, dass man da schon irgendwie
sensibilisiert.
Mein Lieblingswort auch von der seltenen Erkrankung, Awareness schafft.
Genau, ja, das ist wichtig. Ne?
Aber die Kleinkinder, die sind schon häufiger dann mal dran, unabsichtlich dann die Pilze zu probieren oder vielleicht auch absichtlich, weil sie es interessant finden.
Mhm.
Zum anderen aber auch Erwachsene, die dann halt laienhaft Pilze suchen und sich beispielsweise doch bei der verwirrenden Anzahl an Pilzarten einfach schlicht vertun.
Mhm.
Und eben auch wegen genannten Bestimmungsbüchern und den Apps, die halt auch so eine vermeintliche Sicherheit suggerieren. Ne?
Ich habe eine Geschichte gehört dazu. Da hat ein Handwerker, der hat regelmäßig in den Gärten seiner Auftraggeberinnen und Auftraggeber Pilze gesammelt, so in der Pause, und hat die dann in einer Plastiktüte mit nach Hause genommen. Und der ist auch tatsächlich, dem ging es dann nach einer Sammelaktion in der Mittagspause gar nicht gut am nächsten Tag. War halt taffer Handwerker, der hat das einfach so
ignoriert,
dem ging es halt schlecht, der musste sich übergeben und so. Ja, der hat es leider nicht überlebt. Der ist einfach mal gestorben daran, weil er einfach ist nicht zum Arzt gegangen, ist nicht in die Klinik gegangen und hat wahrscheinlich, man vermutet irgendwie, ich glaube, das war ein grüner Knollenblätterpilz oder irgendwie sowas, der da rumstand, und das war's. Game over. Das war auch wieder so eine Geschichte, wo ich gedacht habe, das ist gar nicht weit weg, ne?
Nee, überhaupt nicht.
Man muss einfach nur auf eine blöde Idee kommen.
Wenn man sich halt die Statistik der Giftnotrufzentralen anguckt, dann ist das sehr nah. Ne?
Mm, krass.
Ja, aber nochmal zurück zu den Pilzen. Also es gibt ja grob gesagt zwei Arten von Pilzen, die sich in gefährlich und weniger gefährlich einteilen lassen. Mm. Also die Röhren- und Lamellenpilze.
Mm.
Röhrenpilze oder Röhrlinge sind unter anderem vom NABU empfohlene Einsteigerpilze.
Der Naturschutzbund. Ne?
Genau. Mm. Denn in dieser Gattung tummeln sich also eigentlich keine tödlich giftigen Pilze.
Okay, also Röhrenpilze gleich unbedenklich Einsteigerpilze. Schon mal interessant.
Mhm. In Anführungsstrichen. Ne? Mhm. Also wir sind ja beide auch keine Pilzexperten, deswegen bitte immer nur mit Experten austauschen zu diesem Thema. Ne?
Ja, der Star unter den Röhrlingen ist ja, glaube ich, der schon erwähnte Steinpilz, ne?
Genau, ja. Super lecker und absolut ungiftig.
Aber warte mal ganz kurz, Martin, denn selbst der Steinpilz hat einen bösen Zwilling, nämlich den sogenannten Satansröhrling. Der Name würde Schlimmeres vermuten lassen. Er ist nicht tödlich, das ist schon mal eine gute Nachricht. Aber er ist ein Verursacher von heftigen Brechdurchfällen. Also
ja, super.
Satansröhrling, Doppelpunkt, Pfui Teufel. Also die Röhrlinge, da hat man eine ganz gute Chance, keinen giftigen Pilz zu erwischen. Wie sieht das mit den Lamellenpilzen aus?
Genau, die haben ja unter dem Hut fein gefächerte Lamellen, deswegen auch der Name, also das sind Lamellenpilze.
Wie so Regenschirme sehen die ein bisschen aus, ne?
Genau, und unter dieser Ordnung gibt es Pilzarten, die das Leben kosten können.
Oh mein Gott, ja.
So einer auch der giftigsten Pilze weltweit, der wohlschmeckende grüne Knollenblätterpilz, der oft mit dem Wiesenchampignon verwechselt
wird. Gerade schon erwähnt, genau. Ja. Ach, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Der schmeckt tatsächlich auch noch. Das ist ja perfide, ne?
Mhm.
Ja. Sag mal, ich habe mir ja tatsächlich, du hast es schon erwähnt, in Vorbereitung auf diese Episode mal so ein paar Pilzbestimmungs-Apps angesehen. Die unterscheiden sich ja tatsächlich sehr stark in der Vielfalt und auch in, ich hatte so das Gefühl, auch in der Präzision der Auswertung der unterschiedlichen Merkmale. Manches wird da nur rudimentär abgefragt oder aber Apps arbeiten nur mit Fotos, nicht mit Beschreibungen, was ich persönlich schade finde und auch schwierig finde. Also zum einfachen Bestimmen beim Waldspaziergang, also so nach dem Motto, ach, schau mal, das sind doch Fliegenpilze, ist das sicherlich ausreichend. Aber für so ein Pilzragout als Abendessen würde ich das natürlich ohne einen weiteren Expertenblick auf gar keinen Fall riskieren. Wenn ich jetzt aber trotz allem in diese missliche Lage gerate und das Gefühl habe, da stimmt was nicht, was sind denn die Symptome einer Pilzvergiftung? Das wäre meine zweite Frage an dich, lieber Martin.
Ja, also es gibt unterschiedlichste Merkmale und Ausprägungen, wie schon in Bezug auf die unterschiedlichen Pilzarten genannt. Also Unverträglichkeiten bis zu leichten Vergiftungen äußern sich in der Regel ein paar Stunden nach dem Verzehr oder am nächsten Morgen, wenn man die Pilze zum Abendessen gegessen hat.
Mhm.
In der Regel treten Magen-Darm-Beschwerden auf, also Durchfall und oder Erbrechen in Kombination mit Übelkeit.
Mhm.
Und in dem Fall spricht man von einer Pilzvergiftung mit kurzer Latenzzeit bis zu 6 Stunden und einem oft harmlosen Verlauf. Wird zwischen dieser Kategorie und der Pilzvergiftung mit einer längeren Latenzzeit, also die länger als 6 bis 24 Stunden dauert und dann halt auch schwerwiegendem und lebensbedrohlichem Verlauf unterschieden.
Das heißt, je länger diese Zeit, desto
gefährlich.
Gravierender die Folgen.
Ja.
Okay. Das ist auch ein tatsächlich sehr ungünstiger Mechanismus, ne?
Ja.
Weil
ja,
man natürlich auch weniger Zeit hat, um zu reagieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei dem erwähnten armen Mann, dem Handwerker, auch so gewesen ist, dass das einfach lange gedauert hat und der dachte, ich habe mir halt den Magen verdorben und dann einfach viel zu lange gewartet hat.
Ja, also vielleicht auch ganz spannend, also zu den gastrointestinalen, also Magen-Darm-Beschwerden oder diesen Vergiftungserscheinungen muss nicht zwangsläufig ein Giftpilz schuld sein. Oft sind auch verderbende oder schimmelige Speisepilze aus dem Kühlregal der Auslöser. Also da kann es halt auch schon ähnliche Beschwerden machen, ne?
Ah, okay. Das heißt, da hast du dann praktisch bei einem schimmeligen Speisepilz, hättest du ja praktisch einen von einem Pilz befallenen Pilz, richtig?
Genau.
Okay. Bleiben wir nochmal bei den wirklich gefährlichen Primärvergiftungen. Also es ist interessant, auch alte Pilze können Vergiftungssymptome auslösen. Mich interessieren aber wirklich nochmal diese gefährlichen Primärvergiftungen. Also was ist denn da zu befürchten? Wir sprachen anfänglich ja von dieser Lebertransplantation infolge einer Vergiftung.
Mhm.
Was passiert? Also was sind die vor dem hoffentlich zu vermeidenden Ableben, die gravierenden Folgen einer Pilzvergiftung im Organismus?
Also die sogenannten Amatoxine, also das sind so toxische Verbindungen des Knollenblätterpilzes beispielsweise, schädigen die Zellen in den Organen, also wie der Niere oder der Leber.
Mhm.
Und diese Zellschäden sind dann irreversibel und dementsprechend natürlich auch gefährlich. Und das Gift bewirkt, dass in der Leber keine Eiweiße mehr gebildet werden können und die Leberfunktion dann eingestellt wird.
Krass.
Und in dem Fall, du hast es ja vorhin schon gesagt, kann nur eine Transplantation das Überleben des oder der Patientin dann auch sichern.
Das ist wirklich heftig, ne? Also, dass es irreversibel ist, dass du gar keine Chance hast, das irgendwie mit einer entsprechenden Medikation oder einem Gegengift, sage ich jetzt mal ganz blöd, wie man es von Schlangengift kennt, das irgendwie wieder in Ordnung zu bringen.
Also es gibt ja da, bleiben wir doch nochmal bei den spezielleren Pilzsorten. Also zu den giftigsten Pilzen gehört auch der orangefuchsiger Raukopf oder fuchsiger Raukopf.
So einen hatte ich früher in der Klasse übrigens, einen orangefuchsigen Raukopf.
Ja, der wird häufiger mit den Pfifferlingen verwechselt, also nicht der aus deiner Klasse.
Ja, auf den habe ich damals keinen Pfifferling gegeben.
Naja.
Er hat trotzdem Karriere gemacht, also alles Gute. Er weiß, wer gemeint ist. Der orangefuchsige Raukopf wird oft mit Pfifferlingen verwechselt. Okay, das habe ich mir gemerkt.
Genau, und der Geruch erinnert etwas an Rettich. Ne? Und sein Giftstoff, das Orelanin, bewirkt das Versagen der Nieren. Also ganz speziell. Ne? Also und besonders tückisch ist, dass dies oft nach einem Zeitraum von bis zu 2 Wochen auftreten kann.
Ach krass.
Und da liegt der Zusammenhang dann zum Pilzomelett so gar nicht mehr auf der Hand, ne? Wenn sowas dann 2 Wochen dann später ist, da denkst du ja gar nicht mehr.
Das ist tückisch, ne? Ja. Ja, kannst du mir sagen, was du heute vor 2 Wochen gegessen hast?
Nee.
Also, das ist so ein bisschen wie im Krimi. So, dritte Frage, lieber Martin. Also, ich leite das jetzt erstmal so ein bisschen nochmal ein. Der, wie wir ja schon festgestellt haben, durchaus hübsch und adrett anzusehende Fliegenpilz ist ja eher selten für tödliche Vergiftung verantwortlich. Ich denke, das liegt halt wirklich daran, dass der so ein ikonisches Aussehen hat und ja wirklich durch Märchen und so hinreichend als giftig bekannt ist. Was aber interessant ist, der enthält ja auch psychoaktive Substanzen, die Halluzinationen zum Vorschein bringen können. Was tut man denn bei Verdacht auf eine Intoxikation? Also wenn man jetzt irgendwie merkt, man bekommt komische Halluzinationen, also muss ja jetzt nicht immer direkt Organversagen sein, gibt es da sowas wie eine Anleitung, was man tut?
Also meinst du, wie wird die Pilzvergiftung behandelt?
Genau, genau.
Als deine dritte Frage
heute. Ja, ich habe jetzt gerade selber so ein bisschen geredet, als hätte ich zum Frühstück gerade irgendwie ein Fliegenpilzomelett gehabt. Ich habe das gerade selber gemerkt, dass ich da so ein bisschen rummeandert bin.
Genau. Also vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Nämlich, also was ist zu tun bei Verdacht auf eine Intoxikation? Und da hat die Deutsche Gesellschaft für Mykologie einen guten Leitfaden auch rausgegeben. Erstens Giftnotruf wählen oder bei akuter Gefahr zunächst den Rettungsdienst dann anfordern. Dann vor allen Dingen auch die Pilzreste sichern, also Abfälle vom Kochen sammeln, Erbrochenes oder Fotos des Pilzfundes für Labortests. Und insbesondere auch keine Zeit verlieren durch eigene Recherchen im Netz oder dem Testen von Hausmitteln, wie zum Beispiel Salzwasser trinken oder versuchen, sich zu erbrechen. Das passiert leider oft genug, dass das Menschen auch probieren. Lasst bitte hier die Experten dann ran. Ne? Und dann eventuell auch Personen informieren, die ebenfalls die Pilze verzehrt haben. Also wenn ihr eine schöne Dinnerparty gemacht habt und habt da eure gesammelten Pilze schön verkocht, dann bitte alle informieren. Das ist nämlich besonders wichtig und auch lebensrettend.
Ja, damit es nicht ausgeht wie irgendwie in einem Agatha Christie-Roman oder wie bei Cluedo. Ne? Und dann am Ende alle irgendwie, ja, ersparen wir uns die grausamen Details. Was passiert denn dann, wenn du jetzt ins Krankenhaus kommst zum Beispiel?
Also in der klinischen Behandlung kann dann je nach Pilzart auch ein passendes Antidot, also ein Gegengift, verabreicht werden.
Okay, das gibt's doch.
Sofern dann halt die Zuteilung gelingt. Also wenn man das dann auch feststellt, welcher Pilz wirklich da auch ausschlaggebend war. Ne? Also gerade bei sekundären Pilzvergiftungen, also nicht durch Pilzgifte, sondern durch den Verzehr dieser verdorbenen Speisepilze, kann auch mit Elektrolytsubstitution oder der Bindung durch Aktivkohle behandelt werden. Das funktioniert eigentlich ganz gut, weil die Kohle neutralisiert die Pilze, sofern sich diese noch nicht im Magen dann auch befinden. Ne? Und gerade die Vorfälle mit den Lamellenpilzen sind halt einfach hinterhältig. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, die Intoxikation mit dem Amanita phalloides, also dem grünen Knollenblätterpilz.
Ah, okay.
Wir müssen ja jetzt hier nochmal ein paar Fremdwörter einbauen.
Ja, du musst das. Aber du, was macht denn dieser Amanita phalloides genau? Wir hatten ja darüber gesprochen, der hat, glaube ich, eine relativ kurze Latenzzeit, aber der hat so einen, du sprachst von Hinterhältigkeit, so ein Feature, was ihn sehr hinterhältig macht, richtig?
Ganz genau.
Es fängt ja relativ harmlos an, in Anführungsstrichen, mit Koliken, glaube ich.
Ja, also erstmal, das schlägt ja nach einer kurzen Latenzzeit auf den Magen. Mhm. Also die Folgen sind dann Koliken, wässriger Durchfall, Erbrechen. Also was sich meist so nicht durch Flüssigkeits- und Elektrolytgabe dann auch ausbalancieren lässt. Mhm. Außerdem können auch Herzrasen, Schweißausbrüche, Schwindel und Atembeschwerden äußern. Mhm. Und dann nach Tagen kann trotzdem diese verheerende Wirkung der Amanitine.
Die kicken dann nochmal richtig rein. Ne?
Mhm. Und das kann dann zu Nierenversagen und Organschädigungen dann auch führen. Aha. Und in diesem Notfall muss sofort intensivmedizinisch Hilfe erfolgen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Aha. Sonst landet man wirklich bei den Pilzen.
Da kann man doch eigentlich nur sagen, um jetzt mal mit einem Lichtblick aus der Folge zu gehen, einem frühlingshaften, schenkt doch euren Lieben zu Ostern vielleicht. Ihr könnt das irgendwie, es werden ja nicht nur Pilze gesucht in dieser Jahreszeit, sondern bald ja auch wieder Eier und Schokolade. Könnt ihr ja einen Gutschein für ein Bestimmungsseminar mit Fachleuten im Garten zwischen den Knollenblätterpilzen verstecken. Weil ich glaube, es gibt kaum ein anderes Gebiet, in dem Wissen so oft Leben retten kann wie bei der Pilzsuche. Kann man das so sagen? Würdest du das unterschreiben?
Würde ich auch sagen, aber ich würde trotzdem, auch wenn ich, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, auch wenn ich so ein Seminar besucht hätte, würde ich mir trotzdem nicht zutrauen, dann die Pilze selber einzusammeln.
Nee, das stimmt.
Ja, aber ich glaube, ein Problem ist auch, wenn du halt, ich sag jetzt mal, an einem bestimmten Ort immer suchst, und hast da deine guten Treffer und machst dann das Gleiche vielleicht irgendwo anders, ja, dass du irgendwo hinfährst, eine ganz andere Region und fängst dann da an zu suchen.
Ja.
Und verlässt dich dann auf dein Wissen. Mhm. Weiß ich nicht. Also ich finde es schwierig, ganz ehrlich.
Das kann in die Hose gehen. Ja. Martin, ich wollte eigentlich mit einem Lichtblick rausgehen, aber schön, dass du jetzt nochmal mit deiner negativen Art das Ganze runterziehst. Deswegen muss ich jetzt nochmal einen neuen Anlauf nehmen. Ich hoffe, wir werden bald im Sommer, der ja auch nicht mehr allzu weit entfernt liegt, eine schöne Pfifferlingspfanne mit einem frischen, knackigen Sommersalat essen. Gut geputzt und ohne giftige Doppelgänger. Was hältst du davon?
Da bin ich dabei.
Super. Ich freue mich auf die nächste Episode. Pass auf dich auf. Nasch keine Pilze. Und bis ganz bald.
Bis bald. Ciao, Daniel.
Tschüss, mein Lieber.
Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.